Hallo und herzlich willkommen im Moviepilot-Podcast Streamgestöber. Hier reden wir jede Woche über Streaming-Themen und hier haben wir heute uns ein Serienthema vorgeknöpft, über das wir dringend mal reden müssen. Mein Name ist Esther Stroh und ich führe euch heute zu den dunklen Seiten im Leben eines Serienfans. Denn was, wenn wir uns eisern einer Serie verschrieben haben, nur um dann am Ende festzustellen, dass wir damit rückblickend eigentlich unsere Lebenszeit verschwendet haben? Serien bergen ja als lang angelegte Erzählung immer ein gewisses Risiko, denn wir haben mehrere Staffeln und mehrere Folgen und brauchen natürlich viel mehr Zeit, um die zu konsumieren, als wenn wir uns jetzt mal 2 Stunden einen Film anschauen und dann vielleicht am Ende schulterzuckend sagen, okay, das war wohl nix. Aber bei Serien muss man ja aktiv die Entscheidung treffen, will ich das wirklich weitergucken oder tut es mir vielleicht besser, es abzubrechen? Und bei vielen Sitcoms hört man ja zum Beispiel, ja, die erste Staffel ist nicht so gut, aber ab der zweiten hat sich dann die Serie so richtig gefunden. Das höre ich zumindest immer wieder bei The Office. Aber manche Serien werden natürlich auch umgekehrt in späteren Staffeln eigentlich immer schlechter, was die Qualität vielleicht so angeht. Oder man erhofft sich mehr, als man dann bekommt. Und ja, mit fortlaufender Laufzeit muss man sich dann einfach die Frage stellen, ist das noch die Qualität, die zum Dranbleiben lohnt? Und rennen wir vielleicht einfach nur einem Hype hinterher, den alle feiern, aber der streng genommen einfach nicht unseren Geschmack trifft? Das kann natürlich auch eine Problematik sein. Und das wollen wir heute mit ganz persönlichen Beispielen erforschen. Das heißt, ich habe mir heute ganz viele verschiedene Gäste eingeladen, die einfach mal aus dem Nähkästchen plaudern, was so ihre Serienerfahrungen waren, mit vielleicht auch ganz populären Titeln, die einfach für sie dann doch verschwendete Serienzeit, Lebenszeit waren. Und wenn euch das gefällt, dann abonniert uns und bewertet uns. Ein kleiner Klick von euch ist eine große Hilfe für uns. Und während ihr das tut, gibt es hier noch ein paar Worte zu unserem Sponsor.
Unser Sponsoring-Partner ist Magenta TV, deine Plattform für Fernsehen und Streaming. Hier hast du Zugriff auf über 160 HD-Sender und deine Lieblingsstreaming-Dienste wie Netflix, Disney+, RTL+, Apple TV+ und Paramount+. Immer kostenlos dabei Magenta TV Plus mit vielen exklusiven Deutschland-Premieren. Zum Beispiel die finale Staffel von The Handmaid's Tale, das Historien-Epos Rise of the Raven, der amerikanisch-israelische Thriller The German, das Outlander Prequel Blood of My Blood und natürlich die neuesten Staffeln der The Walking Dead Spin-offs Dead City und Daryl Dixon. Erste Folgen dieser und anderer Top-Serien kannst du sogar kostenlos und ohne Login auf magenta.tv streamen. Du willst noch mehr? Dann teste jetzt einfach die ganze Welt von Magenta TV 7 Tage kostenfrei. Und für das ultimative Streaming-Erlebnis gibt's den Magenta TV Megastream-Tarif mit Netflix, Disney+, RTL+, Apple TV+ für nur 30 Euro monatlich. Alles völlig unabhängig von deinem Internetanbieter. Wie du zu Magenta TV und Magenta TV Plus kommst und welche verschiedenen Angebote es gibt, das erfährst du über den Link in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Und jetzt weiterhin viel Spaß im Streamgestöber.
Eigentlich sollte es sich natürlich von selbst verstehen, aber nur um nochmal ganz sicher zu gehen, dass wir hier auf einer Wellenlänge schwimmen im Streamgestöber. Spreche nochmal dem Disclaimer am Anfang aus. Film- und Seriengeschmack ist wirklich immer subjektiv. Jeder Mensch ist anders, jeder mag andere Dinge. Das heißt, wenn wir hier vielleicht heute ein paar Anti-Tipps raushauen, dann kann da auch eine Lieblingsserie von euch dabei sein. Das ist jetzt nicht ein allgemeingültiges Abraten davon, diese Serie zu gucken, sondern einfach ein bisschen persönlicher Erfahrungsbericht, was wir da so erlebt haben im Serienbereich. Also des einen Lieblingsserie ist vielleicht des anderen Tortur, wer weiß. Ich zum Beispiel, ich liebe ja Dark, habe die 3 Staffeln mehrfach rauf und runter geguckt, aber ich kenne auch einen Kollegen, der hat irgendwie 3-4 Mal versucht, da einzusteigen und ist einfach nicht rangekommen und muss es dann irgendwann aufgeben, ob es für sein eigenes Serienempfinden einfach besser gewesen. Vermutlich kennt das jeder Serienfan. Wir haben Serien, bei denen wir eigentlich gerne in der Zeit zurückreisen würden, um unsere vergangenen Ichs zu warnen, nicht die wertvollen Stunden in diese zähe, langweilige oder sogar ärgerliche Erzählung zu investieren und Zeit zu verschwenden, die man vielleicht mit anderen Serien oder auch einfach anderen Dingen, man muss ja nicht immer nur Serien schauen, besser hätte verbringen können. Und damit starte ich jetzt meine Gästeschar, die jetzt hier gleich vorbeimarschieren wird, um ein bisschen Einblicke zu geben. Und damit begrüße ich meinen ersten Gast heute im Podcast-Studio. Sage Hallo, Patrick.
Hallo.
Du hast uns heute eine Serie mitgebracht, die dich auf negative Weise noch beschäftigt hat. Denn nehme ich mal an, nachdem du sie geguckt hast, was ist denn das?
Es geht um die Wir Kinder vom Bahnhof Zoo Serie.
Das kennt man ja eigentlich als Roman und als auch als relativ berühmten Film, der vor vielen, vielen Jahren kam. Aber von wann war die Serie nochmal? Das ist noch nicht so lange her.
Die Serie ist von 2021.
Und die streamt bei Amazon Prime, wenn ich richtig informiert
bin?
Genau,
ist eine Miniserie, die 8 Folgen insgesamt umfasst. Das heißt, meine
Hemmschwelle,
sich alles anzuschauen, war in dem Fall niedriger.
Deswegen, stimmt. Wenn man weiß, es ist abgeschlossen, will man es auch irgendwie zu Ende bringen,
genau,
ne? Wie so ein Film. Weil
ja.
Bei Serien, die eher Open-End sind, dachte man dann eher noch, ach nee, jetzt eine Staffel reicht, wenn da noch 3 kommen und mich so nicht so interessiert hat. Warum hat es dich trotzdem danach geärgert? Ich gucke mir zum Beispiel auch die Moviepilot-Bewertung an, hat auch nur eine 9,5 auf der Seite bei uns von den vielen Menschen, die es gesehen haben.
5,9,
andersrum natürlich.
Das wäre heftig, wenn die 9,5 hat und ich komme jetzt an.
Nee, da habe ich auch gedacht, das ist jetzt keine gute Bewertung, da gehst du wahrscheinlich mit dem Trend, aber erzähl doch mal. Erstmal vielleicht, worum geht's überhaupt, wenn Leute noch gar nicht wissen, was das ist?
Ja, es orientiert sich sehr nah an der Vorlage, also an dem Buch und auch an dem Film. Es geht um die Hauptdarstellerin Christiane F., die 13 Jahre alt ist und mit ihrer Familie in Berlin-Gopiusstadt aufwächst. Das ist so ein bisschen trister Plattenbau, kann man sagen, und an den Wochenenden vor allem trifft sie sich mit ihren Freunden und gerät da schnell in die Berliner, Westberliner Partyszene, geht da immer feiern in so einer Diskothek und schnell kommt die ganze Gruppe natürlich dann auch mit Drogen, die da sehr offen im Umlauf sind, in Kontakt und alle werden nacheinander auf mehr oder weniger vor allem schon stärkere Art drogenabhängig und dann geht's schon sehr um die Darstellung der Sucht und was es mit den vor allem minderjährigen Kindern, wie die eigentlich noch Sinn macht und Teile der Gruppe, auch vor allem die Mädchen, gehen dann auch, wie man in der Vorlage sehr drastisch sieht, rund um den Berliner Bahnhof Zoologischer Garten gehen die da auf den Strich, prostituieren sich, um da an Geld zu kommen, um sich den Konsum weiter zu finanzieren. Und das ist im Prinzip diese Drogenabwärtsspirale, die genauso in der Serie wie im Film und im Buch dargestellt wird. Ich kenne tatsächlich das Buch, habe ich nicht gelesen. Ich habe mich vor allem bei dem Schauen der Serie an dem Film orientiert und da halt natürlich zwangsweise immer ein bisschen verglichen. Deswegen ist der negative Eindruck von mir vor allem deswegen entstanden. Ich weiß tatsächlich nicht, wie sich es anfühlt, die Serie komplett unvoreingenommen, ohne Kenntnis von dem Film zu schauen.
Ja.
Deswegen mein negativer Eindruck und mein Verärgern ist vor allem durch diesen Film-Serienvergleich entstanden, muss ich sagen.
Spielt die denn trotzdem in den Westberliner Zeiten, also vor der deutschen Wiedervereinigung?
Das ist tatsächlich schwierig zu erklären, weil der Film, der Anfang der 80er erschienen ist, der ist total reingegangen in diese 70er Jahre Westberliner Flair und die Serie macht so ein bisschen, zieht sich da ein bisschen raus und vermischt tatsächlich verschiedene Stile miteinander. Also sie haben Outfits und Songs und Mode aus den 70er und 80ern da reingenommen, aber tatsächlich haben sie dann auch manchmal modernes Lieder mit drin und durch die ganze Art, wie die Serie sehr poppig inszeniert ist, hat sie schon einen sehr modernen Touch. Das ist im Prinzip, soweit ich das mitbekommen habe, soll die Serie einfach sehr universell für verschiedene Generationen auch funktionieren. Dass praktisch ältere Leute sagen, okay, das sieht schon sehr wie das aus, was wir aus unserer Jugend kennen, aber auch ein modernes Publikum soll abgeholt werden. Es wird sich schon, würde ich sagen, durch diese Montage, Überstilisierung sehr an so Hits wie Euphoria da auch orientiert und da kann man schon nicht genau, also es soll extra zeitlich gar nicht so verortet werden wie das.
Kann natürlich auch noch hinten losgehen, wenn man sich nicht festlegen will und dann irgendwie alles versucht und dann nichts gelingt oder kannst du konkret deinen Finger drauflegen, was dich rückblickend daran gestört hat? Also waren es der Cast, der nicht überzeugend gespielt hat oder?
Also der, ich kann das schon echt genau sagen, also der Cast ist an sich schon gut, wie die spielen. Das Problem ist auch ein bisschen, man sieht, dass sie alle älter sind als die Figuren, die sie spielen, weil sie eben alle so im Alter von 13 bis 15 ungefähr eigentlich sein sollen, aber du hast schon einen Cast mit vielen Leuten, die schon über 20 sind auch. Also man merkt es denen schon an, dass sie jünger spielen, als sie müssen. Das fällt schon teilweise negativ auf.
Vielleicht auch der Thematik geschuldet, dass man denkt, man konnte jetzt keine 13-Jährigen.
Kann man schon verstehen, aber wenn man sich den Film nochmal anguckt, da waren alle auch, soweit ich das noch in Erinnerung habe, viel jünger und da ist es noch nicht so aufgefallen. Mein Hauptproblem wirklich mit der Serie ist einfach, dass sie viel zu glamourös und unkritisch ausfällt, was so diese harte Abwärtsspirale des Films angeht. Also wenn man sich den Film auch heutzutage nochmal anschaut, der ist wirklich so dreckig und authentisch und gnadenlos, wie der auch mit dem Umgang von der Sucht da wie der das alles darstellt. Oder ich erinnere mich da auch an Szenen, wenn sie dann versuchen, diesen kalten Entzug zu machen und dann liegt da Christiane irgendwie mit ihrem Freund in diesem Zimmer und sie sind da Stunden und Tage lang drin und übergeben sich da an die Wände und so weiter. Und das ist wirklich so eine kalte, grausame Darstellung, was auch wirklich so dieses extreme, harte Drogenabhängige angeht. Und die Serie greift es natürlich schon auf, aber sie verliert sich schon in den frühen Folgen in so Partymontagen. Alles wird so sehr stylisch zelebriert. Du hast wirklich jetzt nicht unbedingt eine Glorifizierung von Drogenkonsum, weil die Serie dann schon auch in die harten Momente reingeht, wenn auch im späteren Verlauf auch einige davon sterben und es nicht überleben werden. Mhm. Aber es wirkte in der Serie, die ich da dann eben doch weitergeguckt habe und ganz sehen wollte mit den 8 Folgen, wirkt es einfach ein bisschen zu, ja, die sind irgendwann teilweise durch Texteinblendungen, da ist dann übrigens die später noch gestorben und die hat es nicht überlebt. Also
das hat also nicht so die Durchschlagkraft, nee, dass man das wirklich spürt.
Nee, sie ist nicht abschreckend genug, sie ist nicht hart genug gewesen. Oft sehen die einzelnen Stars auch viel zu gut noch aus, muss man auch sagen, in der Serie. Also, dass sie stark schon drogenabhängig sind und wirken teilweise so, als hätten sie mal eine Nacht zu viel gefeiert oder sowas. Okay. Und teilweise in so modernen Produktionen auch die Gefahr, dass sie einfach zu aufgestylt noch sind und du fühlst es einfach nie nach, dass sie jetzt wirklich in diesem harten Abgrund gestürzt werden. Schon teilweise, also die Serie ist nicht so, dass sie es ganz ausblendet, wie gesagt, aber gerade wenn ich es mit dem Film vergleiche, ist das wirklich ein Unterschied wie Tag und Nacht, dass die Serie da einfach sich viel zu sehr verliert in diesem so Party Montagen und Club-Exzessen und so weiter und da einfach nicht tief genug in diese harte Abwärtsspirale eingeht. Das war für mich der Hauptgrund, warum die Serie gescheitert ist und ich die wirklich nicht gut fand, obwohl ich dann ja sie komplett durchgezogen habe.
Okay, dadurch weißt du aber zumindest den Film zu schätzen, jetzt wahrscheinlich ja, noch ein Stück weiter. Ja. Insofern danke, Patrick, für diesen Beitrag und schaut euch anscheinend lieber den Film an als
ja,
die
auf
Serie.
Jeden, auf jeden
ist
Fall.
Auch nicht so zeitintensiv, die 8 Folgen statt
zwei
Film. Stunden. Ja,
genau.
Ja. Ja, danke, Patrick. Dann hole ich mir gleich meinen nächsten Gast rein.
Tschüss.
Und damit sage ich Hallo Joana im Podcaststudio.
Hallo Esther.
Joana, du hast uns eine völlig andere Serie mitgebracht. Patrick hat hier gerade ein bisschen Frust abgelassen zu Wir Kinder vom Bahnhof Zoo. Du hast andere Kinder mitgebracht im weitesten Sinne oder schon junge Erwachsene. Wie ist das?
Ja, ich würde schon eher jugendlich bzw. Teenies sagen.
Genau.
Ja.
Pretty Little Liars steht hier bei mir auf dem Zettel. Das ist eine Serie, die ich nie geguckt habe. Ich weiß, dass sie 7 Staffeln hat und sehr viele Folgen.
Ja, 160 tatsächlich.
Ja. Du hast sie alle gesehen.
Ich habe sie alle gesehen.
Oh, und das ist natürlich besonders hart, wenn man jetzt zurückblickt und sagt, 160, nein, sind nicht ganz 160 Stunden, aber über 100 Stunden investiert und dann
ja,
doch nicht zufrieden rausgegangen.
Ja, doch, also die Serie, also die Folgen waren auch immer relativ lang, muss man auch dazu sagen. Deswegen, also
okay,
es ist schon viel Zeit, die ich da investiert habe.
Bei Moviepilot immerhin eine 7,6, das ist jetzt nicht die schlechteste Bewertung. Also es gibt auch Leute, denen es gefällt, aber das muss ja nichts heißen. Dir darf es ja trotzdem nicht gefallen. Streamt aktuell, ich habe nachgeschaut, bei Amazon Prime, bei RTL Plus und bei Join. Also man kann es wirklich an vielen Orten schauen. Aber sag doch mal kurz in ein paar Sätzen, worum geht's überhaupt? Da lügt anscheinend irgendjemand und ist hübsch in Pretty Little Liars.
Ja, genau. Also es ist eine Mystery-Thriller-Serie. Es geht um 4 Freundinnen, die in einer US-amerikanischen Kleinstadt wohnen und ihr Leben wird von einem Tag auf den anderen auf den Kopf gestellt, als ihre beste Freundin, beziehungsweise die 5. eigentlich aus diesem Bunde verschwindet und man davon ausgeht, dass sie ermordet wurde und auf einmal erhalten diese 4 zurückbleibenden Jungfrauen Drohbriefe und Nachrichten von einer
anonymen
Person,
oder? Ja.
Die sich A nennt, also A quasi, A. Und ja, die Serie dreht sich eigentlich darum, herauszufinden, wer steckt hinter A, was hat es mit diesen Nachrichten auf sich und so weiter. Also jede von diesen...
Das klingt so ein bisschen wie Gossip Girl
auch. Ja, genau. Also es geht schon in diese Richtung, nur es hat halt mehr so diesen Mystery-Thriller-Aspekt halt dabei. Also jede von diesen 4 hat auch ganz viel Dreck am Stecken, hat Geheimnisse und so, deswegen auch Liars, ne? Und A möchte halt... oder droht quasi damit, auch immer alles ans Licht zu bringen.
Die Geheimnisse
und so,
aufzudecken.
Die Geheimnisse und die Leichen im Keller quasi nach oben zu scharren. Und die Grundprämisse dieser Serie ist eigentlich nicht schlecht.
Ja, klingt
und ich
erstmal
mochte
spannend.
Auch die ersten Staffeln, muss ich auf jeden Fall dazu sagen. Weil es halt irgendwie, ja, es hat schon irgendwie so eine eigene Dynamik und eine Sogkraft und man möchte dann auch wissen, so, wer ist denn A und so weiter und so fort, aber das ist halt eben auch genau das große Problem an dieser Serie, nämlich A wird eigentlich schon das erste Mal, ich glaube, nach der ersten Staffel enthüllt,
aha,
beziehungsweise eine Identität, und dann gibt es im Verlauf dieser Serie mehrere Identitäten dieser Person. Und man hat so ein bisschen das Gefühl, als wüssten die AutorInnen oder als wussten die nicht, wie lange diese Serie laufen wird.
Ja, ja.
Und als hätten sie sich einfach im Verlauf immer wieder neue Gründe ausgedacht, wer das jetzt sein könnte.
Okay, also die erste Enthüllung wird dann als falsch entlarvt und dann ist es wieder jemand anders, oder wie funktioniert
ja,
das?
Ja,
okay,
genau. Beziehungsweise das war auch also die richtige Person, aber dann gibt es noch jemanden,
ah, okay,
und dann gibt es noch,
okay,
jemanden, und dann gibt es irgendwie noch so StrippenzieherInnen, die da noch so hinterstecken und so weiter und so fort. Und es geht schon so in den späten Staffeln sehr stark ins Absurde, auch wie die Serie aufgelöst wird, hat bei mir wirklich für fassungsloses Kopfschütteln gesorgt.
Wird hier nicht gespoilert, aber okay.
Nee, genau. Aber so, also einfach sehr soapig und so ein bisschen GZSZ-Style, und dann taucht jemand wieder von den Toten auf und dann kommen irgendwelche Verwandten, von denen man noch nie gehört hat,
aha,
und so.
Aha.
Und also man denkt sich einfach immer nur so, wo kommt das jetzt her? Und es ist so absurd und bescheuert, dass irgendwie ich auch nicht aufhören konnte, das zu gucken.
Ja.
Ich mich aber auch darüber geärgert habe, dass ich es noch gucke. Und ja, das hat irgendwie so alles bei mir zusammengebracht.
Ja,
also ich konnte nicht aufhören, aber ich war eigentlich so, warum gucke ich das eigentlich noch?
Kann ich total nachvollziehen. Ah. Man hat schon so viel investiert und will jetzt natürlich nicht abbrechen, wenn jetzt vielleicht das Ende dann doch mal irgendwann kommt. Und gleichzeitig so eine Mystery-Serie, so ein Geheimnis auf 7 Staffeln breit zu treten,
ja,
ist natürlich hart.
Ja, man will es ja dann auch wissen.
Ja,
so, ne?
Ja.
Deswegen habe ich tatsächlich alle 160 Folgen durchgezogen. Aber so rückblickend denke ich mir so, ach,
hättest du es lieber gelassen.
Hättest du dir auch sparen können.
Okay, das kann ich gut nachvollziehen. Danke für diesen Beitrag. Als letzte Frage hätte ich noch, hast du in das Remake reingeguckt, was jetzt 2022, glaube ich, mal gestartet war?
Tatsächlich nicht.
Da hast du dann, okay, von Anfang an gesagt, Finger weg davon.
Ja, das ist bei mir irgendwie so ein bisschen untergegangen.
Okay.
Also so, ich habe das nur so am Rande mitgekriegt und dann, ich glaube, das wurde ja auch direkt wieder abgesetzt, oder? War das nicht
irgendwie
so?
Das war nicht, lief nicht lange, nee.
Genau, deswegen, ja.
Hast du dir dann gleich gespart, sehr gut.
Direkt gelassen, genau.
Danke, Joanna, für diesen Beitrag und für deine persönlichen Qualen, die du durchstehen musstest. Und dann kannst du uns gleich den nächsten Gast reinschicken. Bevor ich Mario bei mir im Podcast-Studio begrüße, gibt es aber hier noch eine Sprachnachricht von unserer Chefredakteurin Jenny, die mir besonders wehtut, denn sie hat hier eine von meinen Lieblingsserien, die sie einfach nicht ausstehen kann, rückblickend, aber hört am besten selbst.
Hallo Esther, ich habe natürlich auch viele Serien gesehen, wo ich hinterher dachte, hätte ich eigentlich abbrechen sollen, aber ich glaube am meisten habe ich das bereut, dass ich es nicht getan habe bei der in Anführungszeichen originalen Daredevil-Serie. Daredevil ist ja dieses Jahr mit Rebirth zurückgekommen. Davon rede ich nicht, sondern ich meine wirklich das Netflix-Original. Und ich glaube, der Grund für meine Enttäuschung, auch über mich selbst, dass ich immer wieder drauf reingefallen bin, ist, dass ich am Anfang so viel erwartet habe. Daredevil war für mich so die mögliche Alternative zum MCU, die düster ist, brutal, visuell sich auch mehr traut als diese MCU-Kinofilme. Und dementsprechend bin ich auch reingegangen mit meinen Erwartungen. Und dann gab es immer wieder diesen Moment in der Serie, wo ich dachte, aha, jetzt ist es da, jetzt ist dieser große Longtake, der irgendwie interessant ist. Jetzt ist der Kingpin da, gespielt von Vincent D'Onofrio, und Bösewicht, den ich besser finde als das meiste, was es so in den MCU-Filmen und auch Serien später gab. Aber wenn ich wirklich zurückschaue, ist da auch so viel Downtime in diesen 13 Folgen langen Staffeln drin, so viel Langeweile, so viel uninteressante Figuren, dann auch später insbesondere Elektra zum Beispiel, die ja eigentlich viel Potenzial mitbringt. Und so war dann immer wieder meine Beziehung zu Daredevil. Ich wurde reingelockt, es gab so ein paar Standout-Momente. Und dann kam wieder so dieser Sumpf, der narrative Sumpf, durch den man warten musste. Und deswegen bin ich, glaube ich, extra wütend, dass ich das gemacht habe, dass ich weitergeschaut habe. Und hinzu kommt, dass ja auch dieses ganze Marvel-Projekt bei Netflix dann irgendwie auf diese absolut furchtbare Defenders-Serie hinausgelaufen ist, was so für mich so das seriengewordene, höhnische Lachen über Jenny ist, die ihre Lebenszeit mit diesen Serien bei Netflix verschwendet hat. Und über Iron Fist fange ich gar nicht an zu reden. Also wirklich. Ja, Daredevil hätte ich gern sägt früher, am besten in der ersten Staffel, dann wäre mein Leben vielleicht nicht besser gewesen, aber ich hätte weniger Daredevil-Langeweile drin gehabt, und das ist ja auch was.
Wenn ihr außerdem ins Ausland reist und da feststellt, dass ihr nur die Serien schauen könnt, die euch nicht interessieren, dann haben wir hier noch einen kleinen Werbetipp für euch.
Es ist Sommer und damit steht bei vielen natürlich die Urlaubszeit an. Und wenn Serienfans auch im Ausland nicht auf ihre Lieblingsserien verzichten wollen, dann ist NordVPN genau die richtige Lösung. NordVPN ist ein praktisches virtuelles privates Netzwerk, mit dem ihr euch mit nur einem Klick in einem von über 7800 Servern in 118 Ländern verbinden könnt und damit euren virtuellen Standort ganz nach euren Wünschen anpasst. Dank modernster Verschlüsselung seid ihr damit immer safe unterwegs, egal ob am Computer, via Browser, per Smartphone oder Tablet. Insgesamt könnt ihr 10 Geräte gleichzeitig verbinden. Das ist vor allem für Streaming-Fans besonders spannend. Stellt euch vor, ihr seid gerade im Urlaub im Ausland und wollt die neueste Folge eurer Lieblingsshow oder einen Film oder Livestream nicht verpassen, dann ist ein VPN der beste Urlaubsbegleiter. Denn die Inhalte bei Streamingdiensten sind in vielen Ländern unterschiedlich und da kann es passieren, dass eure Sendung oder sogar der ganze Streamingdienst an eurem Aufenthaltsort gar nicht verfügbar ist. Das Problem lässt sich aber mit einem Klick schnell lösen. Und weil NordVPN eines der schnellsten VPNs ist, seid ihr damit bestens ausgerüstet. Ich kann da nur aus Erfahrung sprechen, es gibt nichts Nervigeres, als wenn ihr im Urlaub unbedingt was schauen wollt, aber ein zu langsames VPN benutzt und der Stream deshalb ständig hakt. Da ist die Entspannung dann schnell dahin. Wenn ihr NordVPN ausprobieren wollt, dann könnt ihr jetzt von einer großen Rabattaktion profitieren. Aktuell erhaltet ihr nämlich Rabatt aufs Abo und unterschiedliche Pakete. Und als Streamgestöber-Fans bekommt ihr sogar 4 Monate extra dazu, wenn ihr ein 2-Jahres-Paket wählt. Wenn ihr direkt zum Deal gelangen wollt oder weitere Infos zu NordVPN sucht, dann klickt einfach auf den Link in den Shownotes dieser Folge. Und jetzt weiterhin viel Spaß im Streamgestöber.
Und damit sage ich jetzt aber wirklich Hallo Mario im Podcast, wo du dein Herz ausschütten darfst zu einer Serie, die ich eigentlich liebe. Und deshalb bin ich umso gespannter, wie du jetzt hier argumentieren wirst. Du hast nämlich was mitgebracht.
Das habe ich nur mitgebracht, weil ich gesehen habe, was du mitgebracht hast. Nein, natürlich nicht. Aber keine Diskussion in diesem Thema wäre komplett ohne Game of Thrones natürlich. Und das sage ich als jemand, der selbst Teil eines Game of Thrones Podcasts war viele Jahre.
Ja.
Und das sage ich als jemand, der sehr wohl sieht, dass das ja im letzten Jahrzehnt sehr die komplette kulturelle Diskussion auch mitdominiert hat. Und da muss man einfach nochmal sagen, die Showrunner wussten nicht so wirklich, was zu tun ist, nachdem sie keine Bücher mehr zu adaptieren hatten.
Das heißt also, deine Querelen, die du mit Game of Thrones hast, sind nur ab einer bestimmten Staffel, dass sie losgehen?
Ja.
Okay.
Also die hatten, es haben sich immer schon Sachen angekündigt, wo vielleicht die Serie so ein paar komische Entscheidungen getroffen hat. Aber so ab Staffel 4 ging's los und spätestens ab Staffel 5 hat man gemerkt, Eieiei, das, was George Martin da mitgebracht hat, das hatte Hand und Fuß. Da war ja die Geschichte auch sehr am Worldbuilding, am Soziopolitischen von Westeros interessiert.
Also vielleicht kurz nochmal für Leute, die vielleicht Game of Thrones gar nicht kennen. Es geht um den Kampf um den Thron in einem fiktiven Fantasyland.
Ich glaube, das wissen die meisten, ja. Genau, und es war sehr genau, wie müssen die Leute navigieren in diesem wirklich komplex erzählten Reich, wo es ja nicht nur Königreiche gibt, sondern auch noch Unterhäuser. Und wie musst du da mit Leuten diplomatisch agieren? Und wie kommst du von A nach B, sprichwörtlich und buchstäblich
auf der Karte?
Und in den späteren Staffeln war es, ja, der ist jetzt hier und er ist jetzt hier, pop, er kann jetzt transportieren wie in Star Trek.
Mhm.
Und in den späteren Staffeln war die Serie dann nur noch an Charakterentwicklung interessiert und Charakterentscheidungen, und da kann dann auf einmal ein Charakter kommen und sagen, hier, ich habe eine Armbrust, ich will das gesamte Königreich der Tyrells haben, ich will jetzt Highgarden haben, das eine der wohlhabendsten Städte und von ganz Westeros, und dann sagen die Oberchefs einfach, ja, nee, geht klar, obwohl es 1000 Unterhäuser und noch 1000 andere Tyrells gibt, und die sind jetzt auf einmal okay damit, oder was?
Tja.
Das ist wirklich, die meisten hängen sich natürlich an Daenerys auf.
Eine Entscheidung zu ihr, die am Ende getroffen wird,
eine
ja.
Eine Entscheidung, ja. Die, ich garantiere dir, das ist wahrscheinlich die Sache, die George Martin Benioff und Weiss noch erzählt hat, wie sein Buch ausgehen wird. Aber es ist nicht, was irgendwie in der Serie gut hergeleitet wurde.
Es ist natürlich immer so wie Mathe früher, ne? Man muss auch den Weg zeigen, wie man zu einer Lösung kommt und nicht nur, wie wo was endet.
Richtig, das gleiche Problem hatte die Shay-Storyline, wo es ja am Ende auch so eine Art Verrat gibt und dann ja, so ja. weiter. Die Serie hat das aber im Zusammenspiel von Peter Dinklage und Sibyl Kikeli?
Ja.
Überhaupt nicht gerechtfertigt. Also
okay.
Es gab so viele Sachen einfach und nicht mal, dass viele ärgern sich auch darüber, dass die lange Nacht überhaupt nicht lang war oder dass das am Ende so ein bisschen einfach war oder dass das nicht derjenige König geworden ist, der vielleicht am meisten narrativ darauf vorbereitet wurde. Aber all das finde ich gar nicht so schlimm, dass es zum Beispiel nicht so triumphal war am Ende. Mhm. Aber zum Beispiel, dass man irgendwie die Sachen von Daenerys, während sie Sklaven befreit und dabei irgendwie so Sklavenhändler verbannt und sonst was, dass das wir schon als schlimme Zeichen hätten sehen sollen, das finde ich am Ende auch ein bisschen frech zu sagen. Ja, so, wir hätten ja. da schon, oh, da hätten wir...
Nicht genug als solche inszeniert vielleicht auch.
Ja, nee, ja. Das ist schwach gewesen. Das kaufe ich denen nicht
ja,
ab. Und
ja.
Hat viel Spaß gemacht, zum Teil die Serie zu gucken und war ja auch ein großes Ding und hat uns lange beschäftigt. Und Fantheorien gab es ja auch noch und nöcher. Aber am Ende muss man sagen, das ist doch eine sehr frustrierende Angelegenheit, die ich nicht nochmal rewatchen werde, weil ja. ich weiß, wie das irgendwann die Wendung nimmt.
Okay, krass. Mal allgemein gefragt, hättest du denn jetzt, wenn du rückblickend deinem früheren Ich sagen könntest, okay, hör ab Staffel 4 oder so auf, würdest du das durchziehen können, wenn es so ein kulturelles Phänomen ist, was da ist, existiert?
Ja, vielleicht, bestimmt. ich habe auch noch mal Szenen gesehen oder so Reaction-Videos vielleicht aus den ersten 4 Staffeln. Aber ich sag mal, Tywin.
Ja.
Sobald Tywin nicht mehr da ist.
Ist es durch mit
bin
dir?
Bin ich auch. Kein okay. Charles Dance, kein ich.
Wenn du jetzt die Gewalt hättest, über so eine Serie zu entscheiden, ist es ja wirklich so, dass dieses Buch, auf das wir schon ewig warten, Winds of Winter, ja schon angekündigt wird, seit die Staffeln sozusagen auf sich allein gestellt sind und immer noch nicht erschienen ist jetzt. Wie viel, 10 Jahre später oder was es ist?
Nee, 14, glaube ich.
14, es ist halt unglaublich. Würdest du denn lieber dann haben, dass die Serie einfach jetzt aufhört und wartet vielleicht, dass da irgendwas passiert, um dann Jahre später die Abschlussstaffeln auf Buchvorlage zu stemmen?
Also das wird nie nicht, passieren.
Nee, es wird nicht, aber wenn du es dir aussuchen könntest, so als Wunschdenken, oder ist dann so ein Phänomen auch schon wieder durch, einfach nach einer gewissen Zeit, weil die müssen ja irgendwie darauf reagieren.
Ich glaube, man sollte die Bücher dann die Bücher sein lassen und mal schauen, ob George Martin die noch zu Ende bekommt.
Okay.
Aber wünschen wir ihm das Beste.
Wünschen wir ihm das Beste. Wir hoffen immer noch, dass die Bücher kommen. Danke, Mario, für diesen Beitrag.
Gerne.
Und damit habe ich an dieser Stelle eine weitere Sprachnachricht für euch von Sophia, einer unserer freien Redakteurinnen, die wirklich mal dringend ihr Herz ausschütten muss zu Netflix Tote Mädchen lügen nicht. Hört am besten selbst.
Ich kotze mich hiermit aus über 13 Reasons Why oder Tote Mädchen lügen nicht, derer inzwischen überraschenderweise 4 Staffeln man auf Netflix streamen kann. Ich habe 2 insgesamt davon durchgehalten. Ich hätte beide am Ende eigentlich nicht gucken sollen. Aus sehr unterschiedlichen Gründen. Der Grund für Staffel 2, warum sich das nicht gelohnt hat, ist relativ schnell erklärt. Denn meiner Meinung nach ist die Serie nach Staffel 1 auserzählt. Und wenn man das Drama nicht unnötig austreten, sich selber ständig widersprechen und Sachen ergänzen will, die niemanden interessiert haben, oder sich auf Figuren fokussieren, die man entweder nur noch unerträglicher oder einfach nicht weiter spannend machen kann, ist das einfach alles sehr hinfällig und ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was sie dann in Staffel 3 und 4 noch erzählen wollten. Also ja, man hat ein paar Sachen sich zurechtgelegt, die hätten spannend sein können, es am Ende aber nicht wurden und am Ende zog sich das dann wie Kaugummi und hat sich wirklich nicht gelohnt. Staffel 1 hätte ich, wäre ich smart gewesen, tatsächlich auch einfach liegen lassen, denn es ist kein großes Geheimnis. Diese Serie dreht sich um sehr, sehr triggernde Themen wie Mobbing, Selbstmord und noch einen ganzen Haufen andere Sachen. Und nicht, dass sie mich jetzt komplett fertig gemacht hätte, aber die hat auch bei mir Sachen ausgelöst, die mir wirklich nicht gut getan haben. Aber die Serie ist sehr perfide aufgebaut in ihrem Format mit 13 Kassetten, 13 Gründe, warum ein Mädchen sich am Ende umgebracht hat. Und das Ganze wird sehr, sehr spannend inszeniert und sehr Netflix-typisch bingebar aufgezogen. Und einfach weil dieses Format so wunderbar zieht, habe ich mir damals die Serie, glaube ich, an einem Nachmittag oder an allerhöchstens zwei Tagen reingezogen. Und das war für meine geistige Gesundheit gar nicht mal so förderlich. Also wenn man mit irgendwelchen von diesen Themen irgendwie Erfahrung hat und da weiß, dass man vielleicht vorsichtiger sein sollte oder sich nicht ganz sicher ist, einfach die Finger davon lassen, weil am Ende geht die Serie nicht unbedingt gut damit um. Dementsprechend 13 Reasons Why einfach ganz lassen oder dann wenigstens nach Staffel 1 aufhören, weil alles andere lohnt nicht wirklich.
Und damit begrüße ich eine Streaming-Premiere oder eine Podcast-Premiere hier bei mir im Streamgestöber, denn mir gegenüber sitzt zum allerersten Mal Nino, unser, was bist du eigentlich, Social-Media-Guru?
genau die Jobbeschreibung war Social-Video-Producer mal
ja,
vor 4 Jahren.
Ja, also Nino kennt sich mit allen Social-Video-Dingen aus. Wenn ihr da mal auf Instagram oder TikTok oder so ein Video seht, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass Nino das hergestellt hat.
Das ist zumindest nicht unwahrscheinlich. Wahrscheinlich, genau.
Und deshalb dachte ich mir, du musst eigentlich auch mal in den Podcast kommen. Wie kann das sein, dass du noch nicht hier warst? Und hast uns gleich eine noch relativ frische Serie mitgebracht aus dem, wie lange ist es ja, letztes Jahr?
Ich habe auch gedacht, das wäre vielleicht sogar schon vorletztes Jahr gewesen. Und so viel Abstand hätte ich auch gerne von der Serie. Aber es war dann doch nur letztes Jahr.
Ja, sag den Titel.
Three Body Problem auf Netflix.
Ein großes Sci-Fi-Phänomen auf einer berühmten Buchvorlage und sie kam zu Netflix und ja, hat immerhin eine 7,0 bei Moviepilot eingefahren, nach aktuellem Stand. Aber das muss ja nichts heißen. Ich muss auch sagen, mir hat die Serie auch nicht so zugesagt, obwohl es so ein paar Sachen gibt, an die ich mich auch immer noch erinnere nach einem Jahr. Aber wie ging's dir damit? Vielleicht sagst du erstmal, worum geht's denn grob für Leute, die gar nicht wissen, was da auf sie zukommt, wenn sie da irgendwas von drei Körperproblemen, also die drei Sonnen.
Ja, genau, du hast es schon eigentlich auch schon sehr gut gesagt, in dem Sinne, ein paar Szenen, an die man sich noch erinnert. Ich habe jetzt extra nicht nochmal alles aufgefrischt oder nochmal reingeguckt, sondern überlegt, woran kann ich mich erinnern? Und im Prinzip geht es in der Serie ja eigentlich, wenn man es zusammenfassen möchte, um Alien First Contact. Durch Virtual Reality Brillenspiele. Also eigentlich geht es darum, dass eine, glaube ich, in einer chinesischen Abhörstation eine damals noch junge, ich glaube sogar, die kommt, also eine junge Frau, Signale hört von Aliens und dann haben wir aber einen Time Jump immer mal wieder hin und zurück zwischen den Zeitebenen, dass diese Kommunikation schon seit Jahren im Geheimen besteht, von so einem Forschungsschiff aus. Und das sind quasi die, in der Serie zumindest die böse Partei, die halt nämlich quasi will, dass diese Aliens immer mehr mit den Menschen in Kontakt kommen, aber halt wahrscheinlich mit bösem Ausgang.
Man merkt schon an deiner Beschreibung, es wird dann immer komplizierter.
Ja, und es ist völlig... Der Franzose würde sagen convoluted. Nee, es ist einfach.
Das Englische.
Ja, genau. Es ist einfach so viel. Und dann gibt's auch noch, das ist so dieses visuelle Detail, das einen dann immer so anziehen soll am Anfang dieser Serie, dass überall diese Timecodes, glaube ich, eingeblendet werden von so einem Countdown, der zurückzählt.
Die Leute sogar in ihren Sicht, in ihrer Perspektive, auf ihren Augen quasi sehen.
Auf ihrem Netzhaut eingeritzt ist quasi. Und das ist alles, also wenn ich jetzt sage, das ist alles verwirrend oder so viel, ich glaube, das liegt einfach daran, dass die Serie auch sich so anfühlt, als hätte sich da viel zu viel mit vorgenommen.
Und das Witzige ist ja, ich weiß nicht, ob du das Buch kennst, das ist ja schon runtergebrochen ein Stück weit, was die Serie da macht.
Ich glaube, das ist vielleicht auch ein Problem. Ich bin mir nicht sicher. Ich habe keine andere, ich kenne das Buch nicht und ich kenne auch, ich weiß, es gibt andere Adaptionen davon, auch aus China selbst.
Chinesische, genau.
Und ich glaube, die kriegen das, glaube ich, eventuell besser hin, habe ich gehört oder so. Auf jeden Fall ist es so, es ist runtergebrochen und vieles davon macht dann für mich beim Betrachten keinen Sinn und oder wird auch nie befriedigend zumindest aufgelöst, so in meiner Erinnerung. Und was mich am meisten wirklich stört, was ich am meisten mitgenommen habe, ist meine Probleme mit all den Figuren. Also wir kriegen so ein Panel an Figuren, so ich glaube 5
haben die uns an die Hand nehmen, genau.
Genau. Aber du kannst zu keiner Sekunde wirklich mit denen mitfühlen und vor allem die halt Wissenschaftler sein sollen, was ja eigentlich quasi so also nicht nur die Elite unseres Planeten dann sozusagen darstellen soll, sondern auch die am ehesten Bezugspersonen, die quasi im ehesten in der Lage dazu sein sollen, mit den Problemen, mit denen sie konfrontiert werden, klarzukommen. Und für mich transportiert sich aber nur, die sind alle unglaublich blöd. Also ich glaube wirklich, die Wissenschaftlichkeit, die auch, glaube ich, viel von dieser Romanvorlage auch ausmacht, dass man da irgendwie super viel lernen kann. Was
sich reindenkt in irgendwelche Theorien.
Und dann ist aber dieses Wissenschaftslevel gefühlt, also das war eben, was eben die Serie so präsentiert, so auf einem Level von Jesse Pinkman in Breaking Bad. Ja, Science! Das ist halt so, du hörst halt nie irgendwie wirkliche, also in meiner Erinnerung, Fachtermini, sondern nur... It's science. Ich denke mir so, ja, also ihr könnt auch gerne versuchen, etwas in die Tiefe zu gehen und mich da vielleicht auch an die Hand nehmen. Und ach, aber das ist alles so eher auf Effekt getrimmt. Und dann sind auch, wie du gesagt hast, sind so, du hast so einzelne...
Es gibt so diese Szenen wie dieses Boot, was da durchschnitten wird.
Genau,
und so,
das soll dann irgendwie Sinn ergeben, aber eigentlich ist es nur für den Effekt da, dass halt da Leute durchgeschnibbelt werden wie bei einem Eierschneider.
Cube.
Das ist einfach völliger Wahnsinn.
Ja.
Und dabei aber auch großteilig einfach nur so Style over Substance und langweilig, finde ich.
Ja.
Und das war...
Ich hatte ein Stück weit auch gehofft, weil das ist ja von den Game of Thrones-Machern auch umgesetzt worden, dass sie jetzt schaffen, mir diese ultra komplizierten, aber doch irgendwie faszinierenden Konzepte, die das Buch aufmacht, auf eine visuelle und erzählerisch Serienebene mit Personen nachvollziehbar runterzubrechen. Denn im Buch hatte ich auch das Problem, dass ich einfach überhaupt niemanden hatte, an den ich mich so hängen konnte. Mhm. Aber ja, das schafft die Serie dann anscheinend auch bei dir nicht ganz.
Nee, ich hatte echt gehofft, weil ich bin mit Game of Thrones insgesamt sehr viel zufriedener gewesen als, glaube ich, viele andere Menschen.
Wir hatten
so.
Ja schon einen Rant heute in diesem Podcast, ja.
Und habe gedacht, okay, dann sind sie halt jetzt bei Netflix. Und ich glaube auch, es gibt auch andere, sagen wir mal, kontroverse Menschen aus der Medienwelt in den Produzentenriege. Ich meine auch Rian Johnson hat die Serie auch teilweise mitproduziert, meine ich.
Okay.
Und ich bin wirklich bei jeder Folge, die ich von dieser Serie gesehen habe, immer mehr so innerlich gestorben, weil ich dachte, warum ist es dann trotzdem so schlecht? Weil ich glaube, es war letztes Jahr war auch dann zu einer ähnlichen Zeit kam Pokerface oder schon vorher auch von Rian Johnson und dachte so, da merkt man seinen Einfluss und was gut dran ist. Und hier steht er, glaube ich, in den Credits.
Da weiß man immer nicht, was im Hintergrund irgendjemand mitgewirkt hat oder nicht. Also da
also,
man
sind
nicht
wirklich
so viel
namhafte Leute dabei. In den, genau, und das ist einfach, aber ich finde, es kommt nichts an von dem, was diese Leute mal Gutes gemacht haben.
Ja, das hört sich bei dir auf jeden Fall nach stark verschwendeter Lebenszeit an.
Definitiv.
Jetzt ist meine Anschlussfrage natürlich, wirst du die Serie noch zu Ende gucken, wenn sie jetzt weitergeht?
Ich hab mir gerade nochmal nachgelesen. Die drehen ja jetzt anscheinend laut Gerüchten Staffel 2 und 3 zusammen und fangen auch irgendwie, also auch in Budapest und fangen da jetzt bald an.
Ja.
Und dann dauert es ja bis 2000.
Zwischendurch hieß auch mal, okay, wir kürzen das alles noch weiter zusammen, weil anscheinend doch nicht so die Einschaltzahlen da waren vielleicht.
Genau, und ich glaube, aber Sollen wahrscheinlich erst frühestens 2028 dann vielleicht.
Dann müsstest du wahrscheinlich die erste Staffel nochmal gucken, um zu verstehen, was da geschieht.
Also ich will gar nichts gegen die Darsteller sagen. Die hatte ich im Interview. Die waren alle sehr freundlich, sehr nett. Aber ich denke nicht, dass ich dieser Serie nochmal eine Chance geben werde.
Ja.
Also ich bin manchmal auch sehr, sehr nachgiebig mit Sachen. Also ich gucke auch immer noch gerne Rings of Power. Immer noch mit Freude. Sehr viel Freude. Aber ich glaube, Three Body Problem hat diesen Jordan überschritten. Das ist, ich glaube, nicht mehr, dass ich da jemals wieder reingucken werde.
Dann danke für diesen Beitrag und danke auch für das Stichwort. Denn nach dir wird jetzt gleich Janine, deine Kollegin, folgen und mit mir ein bisschen über der Herr der Ringe, die Ringe der Macht reden. Yay. Danke, Nino.
Gerne, danke.
Und damit begrüße ich mit ein bisschen Bibbern hier im Podcast-Studio Janine aus dem Social-Team. Hallo.
Hallo.
Mit Bibbern, weil ich natürlich der Herr der Ringe, die Ringe der Macht feiere und sehr genieße. Aber ich weiß, es gibt auch die anderen Stimmen und die wollen wir natürlich auch zu Wort kommen lassen. Und deshalb habe ich dich heute hier eingeladen.
Vielen Dank.
Bei Moviepilot hat Rings of Power, wie man ja im Englischen so schön sagen kann, die Serie immerhin eine 6,8 Bewertung, was auch so ein bisschen die in zweiten Fronten zeigt. Also manche finden es ganz gut, manche ganz schlecht und dann pegelt sich das da irgendwo in der Mitte ein. Aber Bei dir schlägt es anscheinend eher in die negative Richtung aus. Hast du die Serie gleich geguckt, als sie vor, wie lange ist es jetzt schon her, 3 Jahren erschienen ist?
Ja, ich bin direkt mit dem Release eingestiegen und habe auch die ganze erste Staffel ausgehalten.
Ich weiß auch, dass du ein großer Herr der Ringe-Filmfan bist.
Und Buchfan, wohlgemerkt.
Und jetzt kriegen wir die Vorgeschichte quasi von Mittelerde, von Saurons Aufstieg und alles präsentiert mit Elben, mit Zwergen, mit allem Hobbit-Vorläufern drum und dran. Jetzt erzähl mir doch mal, was ist so das, was deine größte Schwierigkeit mit der Serie ist?
Wohlgemerkt möchte ich da sagen, dass mein Problem überhaupt nicht die sogenannte Political Correctness ist, vielen Leuten ja reinsteckt. Das finde ich überhaupt nicht und nichts davon trifft zu. Was mein größtes Problem ist, ist das Pacing.
Mhm, und das Erzähltempo.
Genau. Mhm. Dass einfach so unglaublich viele Storystränge aufgemacht werden. So, ich glaube, wir erzählen 4 Geschichten in der ersten Staffel und gefühlt 3-4 Episoden passiert einfach gar nichts, weil wir so viel etablieren müssen, so viel Zeit mit Charakteren haben, die aber nichts zu tun bekommen und insofern auch mir nicht wirklich ans Herz gewachsen sind. Neben vielleicht Elrond und Durin, die beiden fand ich, hatten sehr viel Charisma zusammen.
Ich glaube, die kann man gar nicht hassen, die zwei, oder?
Ja, also auch wenn die Geschichte ringsrum keinen Sinn groß ergibt, so sind die beiden nett zusammen anzusehen, das möchte ich sagen. Aber ja, das ist so ein bisschen das, was sich, glaube ich, da durchzieht. Und dass es versucht, zumindest in der ersten Staffel, sich so über Mysterien gefühlt zu definieren, dass der ganze Dreh- und Angelpunkt ist, dass wir
die uns Rätsel, als, wer ist der mysteriöse Fremde, der in einem Meteoriten abgestürzt ist?
Genau, und für mich war das halt überhaupt nicht rätselhaft und sehr offensichtlich und im Endeffekt dann auch sehr traurig, als der Reveal so kam. Ich so, okay, dafür habe ich jetzt all meine Lebenszeit verschwendet, dafür, dass revealed wird, was ich mir sowieso von Anfang an dachte.
Sowohl bei dem Fremden als auch bei dem Halbrand, heißt er ja in Staffel 1 noch.
Ja.
Okay. Das heißt also, wenn dich natürlich Mysterien und Rätsel nicht interessieren und dann dieses Erzähltempo einfach nicht so richtig anzieht, dann kann ich auch noch nachvollziehen, dass du da vielleicht nicht unbedingt reinsteigst. Trotzdem gab es ja, ich glaube Folge 6 war es, Udun, dann die große Schlachten-Episode. Hat dann nicht mal die dich gekriegt, dass du sagst, da ist jetzt Action, da geht was vor?
Oh, wir kämpfen um 2 Dörfer in den Südlanden. Also es drängt sich ja nun mal leider doch der Vergleich zu den Herr der Ringe-Filmen auf und ich weiß nicht, wie das mit sowas wie Helms Klamm oder sowas mithalten soll. Yeah. Also wenn ich so, der große Dreh- und Angelpunkt ist, glaube ich, dass ich keinen Bezug zu den Charakteren aufbauen konnte. Denn so war mir ihr Schicksal einfach egal.
Schlechte Voraussetzung.
Ja.
Also ich gehe auf jeden Fall mit, dass die Herr-der-Ringe-Filme nicht zu toppen sind. Ich hatte trotzdem natürlich, weil ich dachte, okay, ich kann mich in die Charaktere einfinden und kriege auch die Zeit dafür, da durchaus Mitgehpotenzial und schaue das gerne. Aber hier geht's ja um dich und deshalb vielleicht auch noch die Frage, wenn dich jetzt Staffel 1 so enttäuscht hat, hast du Staffel 2 dann noch geguckt?
Ich habe tatsächlich Staffel 2 nicht mehr geguckt. Oh. Mein Mann wohl gemerkt. Das heißt, ich habe so ein bisschen mitbekommen, nur so aus dem Augenwinkel, was da noch so passiert ist. Ich habe mich aber nicht aktiv hingesetzt und das geguckt, weil ich wirklich... Also ich habe mich so sehr gelangweilt und aufgeregt gleichzeitig bei der ersten Staffel, dass ich so war, okay, wir lassen das jetzt für die Leute, die es mögen, denen das Spaß macht. Ich wollte mich damit nicht länger...
Nee, ist ja gut. Ist ja eine Entscheidung. Gut, dass du das für dich entscheiden kannst, dass eine Staffel Lebenszeit geopfert genug war für dich.
Ja, insofern habe ich nur einen dubiosen Balrog bewusst mitbekommen in der zweiten Staffel. Und das hat mich erneut in tiefe Aufregung gestürzt und hat meine Entscheidung, bekräftigt.
Ja. Witzigerweise dein Kollege Nino, der auch gerade hier bei mir saß, bei dem ist es ja, glaube ich, eher umgekehrt, ne, dass er Staffel 1 nicht so mochte und Staffel 2 feiert. Deswegen interessant.
Ich möchte auch sagen, dass ich habe das visuelle Improvement, also das hat sich durchaus verbessert. Ich fand, die Kostüme sahen so aus dem Augenwinkel besser aus. Ich fand auch die schauspielerischen Leistungen von einzelnen DarstellerInnen definitiv besser.
Ja.
Wohl auch, weil sie einfach besseres Material bekommen haben, um damit zu arbeiten. Aber
Aber ich finde, es ist eigentlich mit gutem Beispiel voran, gerade für alle, die vielleicht auch die Herr der Ringe-Serie nach Staffel 2 immer noch hassen, abgrundtief. Warum muss man sich dem aussetzen, wenn es einem einfach nicht gefällt?
Ja.
Ja. Danke dafür, Janine. Dann entlasse ich dich auch wieder in die Arbeit und hole mir gleich meinen nächsten Gast. Dankeschön.
Gerne doch.
Bevor es soweit ist, habe ich hier aber als letzte Sprachnachricht noch eine sehr bittere Zusendung von Jan Felix, meinem lieben Kollegen, der dringend mal ein Wörtchen über Citadel bei Amazon Prime mit uns sprechen muss.
Hi, hier ist Jan Felix von Movie Pilot. Und die Serie, die ich komplett durchgeschaut habe und von der ich wünschte, ich hätte sie abgebrochen, ist Citadel. Eine 300 Millionen Dollar teure Amazon-Produktion, die, ich glaube, im Frühjahr 2023 mit 8 Folgen im Stream gelandet ist. Und im Prinzip kann man sich so vorstellen wie James Bond in Serienform. Ja? Also es ist eine Agentenstory mit einem Agentenpärchen, gespielt von Game of Thrones Alumnus Richard Madden und Priyanka Chopra Jonas, die die bestbezahlteste und eine der bekanntesten indischen Schauspielerinnen auf dem Planeten ist. Und die spielen ein Agentenpärchen und es gibt eine große Agentenorganisation namens Citadel und es gibt eine Bösewichtsorganisation namens Manticore und beide bekriegen sich und hintergehen sich und es gibt Verrat und bla 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 bla. Das Ganze war ultra teuer und hinter dem Projekt stecken die Russo-Brüder, die unter anderem für sehr viele von den erfolgreichsten Marvel-Blockbustern verantwortlich sind, unter anderem Endgame und Infinity War. Und die wahrscheinlich die Kinolandschaft in den letzten, sagen wir mal 10 Jahren so stark geprägt haben wie wenige andere Regisseure. Und dementsprechend hoch waren eigentlich die Erwartungshaltungen, ne? Aber das Resultat ist ein lauwarmes Glas Mineralwasser. Es ist so 0815 von vorne bis hinten. Also es gibt zwischen den beiden Hauptfiguren, zwischen den beiden Hauptdarstellern, sollte man sagen, null Chemie. Es gibt da nicht irgendwie interessante Dialoge. Es gibt keine Spritzigkeit, kein gar nichts. Diese ganzen Organisationen bleiben komplett gesichtslos. Es gibt keine interessanten, sagen wir mal, politischen Einwände, also über Überwachung oder die Macht, die manche Organisationen oder Geheimdienste haben sollten oder nicht haben sollten. Das wird überhaupt nicht in irgendeiner Form irgendwie reflektiert. Und die Action sieht für den Preis, den die Serie hatte, auch extrem beliebig aus. Also gerade das CGI wirklich nicht toll. Und so plätschert es dann 8 Folgen lang dahin, bis das Ganze zu einem auch extrem durchschnittlichen Ende findet. Die ganzen Sets sehen wirklich aus wie 007 in seinen schlechtesten Zeiten. Die haben nichts, was sie irgendwie hervorstechen lässt, gar nichts. Und deswegen habe ich das ziemlich bereut, die bis zum Ende geschaut zu haben. Das Ganze wirkte auf mich halt auch, und für alle, die sich ein bisschen damit auseinandergesetzt haben, muss es so wirken, wie so ein ganzes riesiges Business-Konzept. Also es gibt halt die Serie, in die unglaublich viel Geld reingeflossen ist. Insbesondere deswegen, weil, glaube ich, Amazon einfach die Russo-Brüder verpflichten wollte, die ja auch sich einen großen Namen gemacht haben und ihnen dann so ein bisschen carte blanche gegeben hat. Und von Citadel gibt es halt nicht nur diese Hauptserie, sondern es kam da auch noch, glaube ich, ein indisches und ein italienisches Spin-off. Und im Prinzip sollte das halt ein riesiges Franchise werden. Und ich glaube, ich will nicht lügen. Ich weiß nicht, wie erfolgreich das am Ende war. Ich habe auch ehrlich gesagt keine Lust, das jetzt nachzuschauen, weil ich wirklich nicht zu viel Zeit auf diese Serie noch verwenden will. Aber soweit ich weiß, hat das zumindest aus kritischer Hinsicht nie irgendeinen oder beziehungsweise sehr wenige Fürsprecher gehabt. So. Und ich habe auch sehr lange nichts davon gehört, deswegen bin ich mir nicht so ganz sicher, ob das jemals überhaupt weitergeführt wird. Und ich hoffe, das ist das letzte Mal, dass ich über Citadel sprechen muss. Danke.
Ja, danke Jan-Felix dafür, für dieses sprachliche Bild eines lauwarmen Glases Mineralwasser. Ich glaube, das kriege ich jetzt bei der Serie auch nicht mehr aus dem Kopf. Damit begrüße ich als meinen letzten Gast meinen lieben Podcast-Co-Kompagnon Max Wieseler, diesmal digital zugeschaltet an meiner Seite. Hallo Max.
Hallo, hallo Esther. Ja, falls meine Stimme ein bisschen angeschlagen klingt, seht es mir nach. Erkältung hängt mir noch ein bisschen hinterher, aber das sollte mich nicht aufhalten, heute über Serienfrust nochmal zu sprechen. Ich glaube, du darfst zuerst mir was von deinem Frust erzählen, bevor ich dann richtig abläster nochmal.
Bitte, bitte, Max, ja. Also ich muss zugeben, ich habe eine Schande mitgebracht hier ins Podcaststudio, die ich mir erst letztes Jahr sozusagen selbst übergeholfen habe. Denn ich will heute über Twin Peaks reden. Oh, oh. Das ist ja eine der Serien, die man kennen muss. Und die hat eine 8,5 bei Movieplot. Also eine super Bewertung, läuft bei Paramount Plus die ersten zwei Staffeln und auch die Zusatzstaffel, die ja manchmal als dritte Staffel und manchmal als eigenständige Serie gewertet wird. Twin Peaks The Return. Und ich habe jetzt endlich mal letztes Jahr diese große Serienwissenslücke für mich geschlossen, um das auch meinem Serienwissen anzueignen, nachdem ich es lange vor mir hergeschoben hatte. Wer es nicht kennt, es geht um eine Leiche, die gefunden wird von Laura Palmer. Der Name ist vielleicht sogar Serien-Nichtguckern bekannt. Und deren Leiche wird in einem Ort in Oregon gefunden, der auch der Serientitel ist, Twin Peaks. Und da kommt dann ein FBI-Agent und untersucht das. Und das ist eigentlich auch schon die Handlung. Und von vielen wird's ja David Lynch Serie als eine der besten Serien überhaupt gefeiert, ein Opus. Und umso trauriger war für mich die Erfahrung, dass ich jetzt hier feststellen musste, ich glaube, ich feiere zwar vieles, was die Allgemeinheit feiert, aber das leider nicht. Ich habe mich dann nämlich rangesetzt und dann ziemlich schnell gemerkt, ja, der Kultfaktor ist schon an vielen Stellen spürbar. Aber bei mir ist der Funke einfach nicht übergesprungen. Also es gab so viele Rätsel, die da aufgemacht wurden. Und ich mag Rätsel, du kennst mich ja, Max. Ich bin ja mit dir zusammen ein großer Dark-Fan. Aber dass diese Rätsel sich dann teilweise so im Nichts verliefen oder nicht richtig aufgelöst wurden, da habe ich dann irgendwie nach drei Staffeln, vielen Episoden das Interesse verloren und muss zugeben, ich habe mich dann bis zum Ende nur durchgequält und hätte es wahrscheinlich nicht zu Ende geguckt, wenn ich nicht mit einem lieben Freund das zusammengetan hätte, der total der Twin Peaks-Fan ist. Der konnte mir also noch Hintergrundinfos und alles geben, eigentlich die besten Voraussetzungen hatte ich. Und trotzdem sitze ich jetzt hier und muss leider sagen, sorry Twin Peaks, das war nichts mit uns. Ich glaube, du bist auch ein Twin Peaks-Fan, oder Max?
Ja, ich kann das gar nicht nachvollziehen. Ich kann also, das aber trotzdem verstehen. Manchmal ist das ja so, dass bei manchen einfach der Serienfunke nicht überspringt oder man vielleicht auch in der falschen Stimmung ist, um eine Serie zu gucken. Kann immer mal passieren.
Ja, wir haben es ja auch bei uns. Mario ist ja auch der Hardcore-Twin Peaks-Fan bei uns in der Redaktion.
Ein Glück, dass er jetzt gerade nicht hier sitzt, ne?
Der hat heute schon Andeutungen gemacht im Podcaststudio mir gegenüber, weil ich dachte, oh, mit dem werde ich nachher noch ein Hühnchen rupfen müssen. Oh. Ich kann durchaus verstehen, dass es irgendwie schöne, absurde Situationen gibt und spannende auch Figuren, die irgendwie interessant sein könnten, aber für mich hat es sich höchstens gelohnt, dass ich jetzt ein Häkchen hinter diese Serie setzen kann und sagen kann, okay, ich habe sie abgehakt in meinem muss man mal gesehen haben. Aber leider ist es dann doch nicht so, dass jeder Hype auch auf jeden Menschen überspringt. Vielleicht kannst du mir noch etwas mit auf den Weg geben, Max, um mir zu sagen, was dich daran so fasziniert.
Ich finde, also Twin Peaks ist auf jeden Fall einfach so ein Vibe erstmal auf jeden Fall, den die Serie aufmacht. Und das hat einfach unglaublich viel Spaß gemacht, da so einzutauchen in diese sehr skurrilen Vorfälle und Charaktere teilweise. Und ich finde, man kann diese dritte Staffel oder Twin Peaks The Return muss man eigentlich nochmal so komplett ausklammern, weil die nochmal so einen komplett anderen surrealen Vibe hat, den sie aufmacht. Ich weiß nicht, ob das auch funktioniert, wenn man jetzt wirklich das so durchbinscht. Diese 18 Folgen waren das, glaube ich. Aber so früher, als man das so Woche für Woche geguckt hat, so jede Woche so eine Stunde Fiebertraum, das war schon sehr, sehr interessant, das zu erleben.
Ich kann mir auch vorstellen, dass es ein ganz anderes Sehempfinden ist, wenn man das wirklich halt in dieser Zeit sieht, wo alle drüber rätseln und noch niemand richtig weiß, wo es hinführt, als jetzt so rückblickend. Und ich muss auch zu meiner Schande gestehen, ich bin nicht der allergrößte David Lynch-Fan. Insofern hatte ich da auch nicht die besten Voraussetzungen, um mich da reinzugeben. Ja, nichtsdestotrotz, vielleicht an dieser Stelle einfach von mir ein Hinweis an alle, denen es ähnlich geht. Es gibt ja Gründe, warum Leute unterschiedliche Seriengeschmäcker haben. Und wenn ihr jetzt vielleicht nach, weiß ich nicht, 8 Folgen merkt, dass Twin Peaks für euch nichts ist, dann macht es vielleicht anders als ich und brecht die Serie vorher ab.
Vor allem, weil die Serie am Anfang hat sie ja noch sowas Ähnliches wie so eine stringente Handlung, die erkennbar ist. Und das wird ja komplett aufgebrochen später.
Genau, genau. Ja gut, so sollte es sein. Du hingegen, Max, hast einen Tipp mitgebracht, wo ich mich auch völlig dahinter stellen kann, was du hier an Frust im Gepäck hast. Du hast nämlich Fear the Walking Dead dabei.
Ja, ein wahres Auf und Ab zwischen, boah, die Serie ist ja richtig gut und warum zur Hölle gucke ich das eigentlich noch? Ein jahrelanges Auf und Ab.
Und sie hat auch eine seltsame Movieplot-Bewertung von so 6,4 und so Mittelwerte sind immer so, entweder, dass es ganz schlechte und ganz gute Bewertungen gibt oder dass Leute selber nicht wissen, wie sie das mit den ganzen unterschiedlichen Staffeln bewerten sollen, was glaube ich hier der Fall ist.
Ich glaube, die Serie weiß das selbst nicht so ganz. Also ich gebe mal eine kurze Geschichte vom Aufstieg und Fall von Fear the Walking Dead und meine Leidensgeschichte. Also ich hatte lange Zeit gar kein Interesse an der Serie gehabt. Hab die so für mich so wegsortiert, dass ich das nicht unbedingt gucken muss, als die parallel damals zu The Walking Dead dann irgendwann startete.
Trotz Walking Dead-Fan, du.
Ja, ja. Aber als dann Staffel 4 als großes Crossover angekündigt wurde, ich glaube, das war während die 8. Staffel von The Walking Dead gerade lief damals, da habe ich mich dann mal dahinter gesetzt und bei Amazon nochmal die ersten 3 Staffeln nachgeholt. Und das fang eigentlich auch sehr, sehr gut an. Also dieser Blick auf die Anfänge der Apokalypse durch die Perspektive der Familie Clark, die dann von Los Angeles aus so einen Roadtrip durch die Apokalypse beginnt und immer so tiefer in moralische Grauzonen hineinfällt. Also es wirkte so, als ob diese Figuren irgendwann am Ende so als Bösewichte rauskommen am Ende der Serie. und die Serie wurde auch immer besser in diesen 3 Staffeln. Und Staffel 3 war dann wirklich, da hat die Serie wirklich zu sich gefunden und sie ihren Höhepunkt erreicht. Dann kam aber der große Umbruch. Der Serienschöpfer wurde ausgetauscht gegen 2 neue Showrunner, Ian Goldberg und Andrew Chambliss, die irgendwie eine ganz andere Serie machen wollten als das, was wir bisher gesehen hatten. Und Staffel 4 war auf jeden Fall anders, zu Beginn nicht unbedingt schlecht, aber dann wurden einfach in den ersten paar Folgen 2 essentielle Hauptfiguren gekillt und das hatte dann schon einen sehr bitteren Beigeschmack, dass der Kern der Serie und die eigentliche Hauptfigur rausgeschmissen wurde und die Serie mehr so interessiert war an ausrangierten Nebenfiguren aus The Walking Dead, um es mal vorsichtig auszudrücken.
Und, ja, ja, und da gab es ein paar Überwechsler.
Ja, und dann kam halt diese absolut grauenhafte 5. Staffel und das war der Punkt, wo ich eigentlich ausgestiegen wäre. Aber für die Arbeit und damit ich auch darüber schreiben kann, habe ich doch widerwillig weitergeschaut, die Serie. Und habe es dann zumindest, als Staffel 6 kam, erstmal nicht bereut, weil Staffel 6 war so das komplette Gegenteil von Staffel 5, die hatte so einen frischen neuen Ansatz für das Format, so anthologisch aufgebaut war die Serie plötzlich, oder die Staffel. Es gab diese Western-Vibes, eine spannende Geschichte, die einzelnen Figuren durften wieder strahlen und das hat mich richtig gehuckt, Woche für Woche plötzlich wieder und die 6. Staffel fand ich ganz, ganz fantastisch und dann kam Staffel 7. Nuklearer Fallout ist in zweierlei Hinsicht einmal die Staffel selbst und halt auch das Setting. Das war eigentlich ja sehr vielversprechend, hatte viel Potenzial, dass die Charaktere plötzlich halt in so einer radioaktiv verseuchten Umgebung sich wiederfinden. Aber das hat, ich weiß nicht, was die Autoren daraus gemacht haben. Also Realismus gab es schon mal gar nicht in dieser Staffel.
So, dass es zur anderen Serie passt, hat man sich dann auch gefragt. Kriegen die ja jetzt nichts mit davon, diesem verstrahlten Katastrophengebiet? Auch seltsam, wie das zusammenpassen soll.
Ja, ja. Und dann mein Hype-Level stieg dann wieder ein bisschen an, als dann die große Rückkehr von Kim Dickens als frühere Hauptfigur Madison Clark angekündigt wurde für die 8. und finale Staffel. Ich bin ja Komplettist, da habe ich gesagt, gut, dann gucke ich das jetzt trotzdem noch weiter. Und ich habe ja immer mitspekuliert, ob Madison vielleicht doch überlebt hat und vielleicht nochmal zurückkehrt. Und dann gab es noch diesen riesigen Zeitsprung in der letzten Staffel. Und das hat alles so Elemente gehabt, dass man sich darauf freuen könnte, dass die Serie was richtig Cooles daraus machen könnte, weil jetzt halt das Spin-off und The Walking Dead selbst so in unmittelbare Nähe gebracht wurden durch diesen Zeitsprung. Und da hatte ich große Erwartungen an das Serienfinale, aber meine Naivität wurde hart bestraft wieder. Also die letzte Staffel war einfach frustrierend. Vollkommen hanebüchen teilweise. Es gab Telenovela-Twists um Familienverhältnisse noch und nöcher und das Serienfinale Finale selbst, da war dann auch noch eine absolute Enttäuschung für mich, weil es einfach nicht das war, was ich erwartet hatte oder das, was die Serie versprochen hatte. Seit Staffel 4 wurde ja dieses große Crossover versprochen mit The Walking Dead, was niemals kam. Und im Gesamten fehlt der Serie einfach nach Staffel 3 der rote Faden. Und ich fühle mich halt schon ein bisschen hintergangen so im Nachhinein, weil die Serie immer wieder mit Versprechen geködert hat, aber nie wirklich abgeliefert hat, das, was sie versprochen hatte und damit ihr Potenzial nie wirklich ausgeschöpft hat. Ja, also versteht mich nicht falsch, die Serie hatte richtig tolle Charaktere. Ich liebe viele der Charaktere und die Schauspielenden vor der Kamera waren auch wirklich toll. Aber das Problem halt bei der Serie waren eindeutig die Drehbücher und die fragwürdigen erzählerischen Entscheidungen, verpasste Chancen und einfach so eine fehlende Vision, was das für so eine Gesamtgeschichte sein soll überhaupt. Weil am Anfang ist das diese Geschichte der Familie Clark und dann wird diese Familie auseinandergerissen und am Ende kommt dann Madison zurück, aber hat ihre Kinder gar nicht mehr und ist selber in so einer Identitätskrise, weil sie nicht weiß, was für ein Charakter sie überhaupt noch ist, der halt auch fast gar nichts mehr damit zu tun hat, was sie früher war. Ja, also mein Fazit, 113 Folgen verschwendete Lebenszeit, weil ich glaube, sich 8 Staffeln durchquälen, damit man 2 richtig gute Staffeln am Ende gesehen hat, war dann den Zeitaufwand nicht so wirklich wert. Aber zumindest sind ein paar tolle Artikel rausgekommen dabei. Für mich.
Auf jeden Fall. Ich habe dann auch zwischendurch überlegt, können wir einfach denen sagen, schaut nur die und die Staffel, damit ihr Freude an der Serie habt. Aber das macht man ja doch nicht, irgendwo nur mittendrin einzusteigen.
Ja, ja, das funktioniert halt für den Kontext auch nicht. Und weil dann halt auch in Staffel 5 ja auch viele neue einige neue Nebenfiguren etabliert wurden.
Ja, ja, genau.
Leider.
Würdest du denn, wenn du jetzt ein Telefon hättest und dich dein vergangenes Ich anrufen könntest, würdest du dich anrufen und sagen, Max, pass auf, es lohnt sich im Gesamt nicht, guck das gar nicht?
Ich würde sagen, Max, mach dich auf was gefasst, aber guck es, weil du viele tolle Artikel schreiben kannst danach.
Okay, eine Belohnung auf anderer Seite als dem Schauvergnügen dann bei dir, alles klar.
Aber hätte ich es privat geguckt, hätte ich wahrscheinlich definitiv nicht weitergeguckt irgendwann.
Ja, ja. Also ich kann mich da dir nur anschließen, ich war total unbefriedigt am Ende, als es dann durch war und ich dachte, warum habe ich mir das eigentlich angetan und The Walking Dead World Beyond, was ja auch noch so eine Spin-Off-Serie war, die hatte zumindest nur 2 Staffeln, da wusste man dann jetzt ist Schluss, auch wenn ich mich durchquäle bis zum Ende, aber hier 7 Staffeln einer Serie dranbleiben müssen mit Überwindung, das ist einfach, glaube ich, nicht der richtige Ansatz für einen Serienfan.
Ja, das ist immer nochmal was anderes, wenn man jetzt so eine richtig schlechte Serie irgendwie, gerade auf Netflix passiert das ja auch ab und zu mal, aber wenn das dann nur 8 Folgen sind, dann schmerzt es mich nicht ganz so schlimm, dass ich sage, das war jetzt komplett verschwendete Lebenszeit. Kann ich sagen, hey, habe ich eine schlechte Serie gesehen, aber das waren halt nur 6 oder 8 Folgen. Aber wenn du wirklich jahrelang irgendwie in so eine Serie Zeit investierst und dann einfach nichts dabei rauskommt, ist der Frust schon etwas größer.
Sehr nachvollziehbar, sehr nachvollziehbar. Ja, danke für diesen Beitrag, Max. Und wir wollen natürlich auch von euch da draußen wissen, über welche Serie ihr euch richtig geärgert habt nachträglich, wo ihr gerne eure Lebenszeit zurückreklamieren würdet von Netflix, Amazon, Disney Plus und Co. und wie sie alle heißen. Schreibt uns das gerne als Mail oder in die Spotify-Kommentare. Und wenn ihr noch mehr hören wollt, dann könnt ihr mal 5 Jahre zurückgehen. Das ist auch so eine Zeitreise quasi, wo man sich warnen könnte. Das verlinke ich euch auch in den Shownotes nochmal. Eine Episode, die wir vor 5 Jahren mit Max und Melanie und mir hatten, die hieß Serien abbrechen. Wann ist Schluss? Und da haben wir so ein bisschen darüber gefachsimpelt, wann man einfach den Schlussstrich ziehen sollte, was wir hier offenbar nicht getan haben. Aber auch ein spannendes Thema. Insofern hoffe ich, ihr konntet ein bisschen mit uns leiden und teilt auch noch eure Qualen, Serienqualen mit uns. Und bis zum nächsten Mal sagen wir Tschüss und streamt was Schönes.
Streamgestöber ist eine Produktion von Moviepilot. Die redaktionelle Leitung des Podcasts liegt bei Esther Stroh und Max Wieseler. Für den Schnitt dieser Folge danken wir Henning Oppermann. Wenn ihr unseren Podcast unterstützen möchtet, dann abonniert Streamgestöber bei der Podcast-App eures Vertrauens. Und hinterlasst uns bei Spotify und Apple Podcast eine positive Bewertung. Ihr habt Feedback, Themenwünsche oder einfach liebe Worte für uns? Dann schreibt uns eine Mail an podcast@moviepilot.de. Oder schickt uns eure persönlichen Serientipps gleich als kurze Sprachnachricht.
How many times have you wished you could be in 2 places at once? With Wix, you practically can. Wix's website builder is packed with powerful AI tools to make running your business online easier. Build a full site just by talking with AI. Get an AI agent to manage your sales and marketing. Or work like a 10-person team, even if it's just you. So you don't need superpowers to get everything done. You just need Wix. Try it out for yourself at Wix.com.